Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Sei achtsam. Vielleicht braucht jemand deinen Sitzplatz dringender als du. Diesen Satz, vorgetragen als samtweiche Lautsprecheransage, höre ich jeden Tag im Bus hier in Berlin. Und ich bin gespannt, wie er nun in den Ohren von Jakob Schmidt klingt, dem Soziologen, der nicht nur über die Achtsamkeit als kulturelle Praxis promoviert hat, sondern jetzt auch ein sehr persönliches Buch über dieses allgegenwärtige Phänomen geschrieben hat. Viel Lärm um Achtsamkeit heißt es. Und wir sind jetzt mit Jakob Schmidt in Würzburg verbunden, wo er lebt. Hallo und guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Schmidt.
Guten Morgen, Herr Scholl, schön dabei zu sein.
Ich grinse ja bei diesem Satz immer innerlich und denke, jetzt hat dieser modische Mumpitz sogar die Berliner Verkehrsbetriebe erfasst. Im nächsten Moment maßregle ich mich. Ist doch schön, wenn man so nett zum besseren Miteinander aufgefordert wird. Was geht Ihnen denn dabei durch den Kopf, Herr Schmidt?
Also zunächst muss ich auch grinsen, aber weil ich das ein ganz schönes Beispiel dafür finde, dass an meiner Diagnose was dran ist, dass Achtsamkeit populär geworden ist und in die Breite der Gesellschaft diffundiert ist. Aber dann bringt es mich vor allem eigentlich in Wallung oder triggert mich, muss ich sagen, weil hier wird ja eigentlich das Fehlen oder implizit das Fehlen einer gesellschaftlichen Norm kritisiert und dann unter der Hand sozusagen als Aufgabe oder Leistung des Subjekts oder Individuums formuliert. Und ich würde sagen, genau diese Subjektivierung oder Individualisierung durchzieht eigentlich die gesamte Achtsamkeitsströmung. Und das kritisiere ich in meinem Buch auch deutlich mit dem Begriff des gesellschaftlichen Radikalindividualismus.
Ihr Buch ist nun eine wirklich interessante Mischung aus so präzis analysierender Studie und ganz privater Selbstbeobachtung aber auch. Sie schildern nämlich zu Beginn Ihre eigene Achtsamkeitserfahrung. Vor 10 Jahren, da waren Sie in Israel auf einem Achtsamkeitsretreat, 14 Tage Meditation unter Anleitung eines buddhistischen Mönchs. Was haben Sie denn dort erlebt, erfahren?
Na, zunächst ist das eine schon beeindruckende oder besondere Erfahrung, weil es ist ja 14 Tage lang und in dieser Zeit macht man eigentlich sehr wenig, außer eben zu meditieren im Sitzen und dann im Gehen. Und dazwischen isst man noch was, aber immer nur zweimal am Tag, also bis 12 Uhr. Danach wird dann auch nicht mehr gegessen. Das heißt, es ist ein sehr reduziertes Leben. Und man konzentriert sich eben sehr viel auf den eigenen Atem und auf die eigenen Fußsohlen, wenn man zum Beispiel die Gehmeditation übt. Ich fand das sehr spannend und hatte das auch schon immer mal vor, das zu machen. Aber eigentlich fand ich es dann auch sehr spannend, wieder zurückzukommen, um mich zu fragen und zu sehen, dass das eigentlich, ja, dass ich vorher dachte, das ist so eine ganz andere Welt und es steht dem gesellschaftlichen oder städtischen Leben total entgegen. Aber ich hatte so das Gefühl, als ich zurückkam, eigentlich passt das gut zusammen, weil ich diese Reizüberflutung, die ich sozusagen vorher recht belastend fand, dann eigentlich sehr gut mit der umgehen konnte. Und das hat mich eigentlich dann dazu ermuntert, mich da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen, wie das denn eigentlich so zusammenpasst, so eine Praxis in einer modernen Welt.
Da kommen wir gleich drauf, aber ich habe erstmal wirklich interessiert gelesen und dabei viel gelernt, weil Sie nämlich sehr ausführlich auch so die philosophische Geschichte der Achtsamkeit entwerfen, wie sie sich in den westlichen Gesellschaften entfaltet hat, beginnend im 19. Jahrhundert, inspiriert von buddhistisch-spirituellem Gedankengut und sie charakterisieren auch prominente Vertreter der Achtsamkeitsbewegung mit ihren verschiedenen Ansätzen. Dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, Herr Schmidt, aber als Ergebnis unterscheiden Sie 3 Typen von Achtsamkeit. Welche sind das?
Ja, zunächst muss man vielleicht sagen, dass die Achtsamkeitsbewegung durchaus heterogen ist und sehr vielfältig ist, eigentlich ein Konglomerat, ist auch ganz verschiedene Definitionen, Techniken, Übungsformen, Traditionen, eben buddhistischen zum Beispiel. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich das anschaut, man 3 so idealtypische Typen unterscheiden kann. Und da habe ich eben 3 unterschieden. Und als erstes würde ich sagen, ist das genau diese asketische Form, die noch sehr mit dem Buddhismus verbunden ist und die ich dort im Retreat kennenlernen durfte. Und diese Achtsamkeit bezeichne ich als diszipliniert sezierende Achtsamkeit, weil es da eigentlich im Kern um einen Satz geht, nämlich vervollkommne dich und sieh die Welt, wie sie ist und du wirst erlöst werden. Das ist sozusagen der, würde ich sagen, der moralische Kern dieser Achtsamkeit. Der 2. Achtsamkeitstyp ist vor allem mit einem Namen verbunden, nämlich mit dem wohl bekanntesten Protagonisten der Achtsamkeitsbewegung, Jon Kabat-Zinn, und seinem Kurs Mindfulness-Based Stress Reduction heißt er, der sehr erfolgreich ist. Und hier steht nicht so sehr die Selbstverkommnung im Fokus und auch nicht die Erlösung, sondern vielmehr eine interessiert sorgende Achtsamkeit, wie ich das nenne, bei der man sozusagen in sich hineinfühlen soll, um das eigentliche Leben intensiv zu erfahren und sorgsam und behutsam mit sich umzugehen. Das ist also ein ganz anderer Zugang zu sich und zur Welt. Und die dritte Form schließlich findet man vor allem in Unternehmen und ganz vielen verschiedenen Apps. Man meditiert meistens dort nur noch so ein paar Minuten, also ist sehr reduziert. Und diese Achtsamkeit nenne ich eigentlich die funktionalistische Achtsamkeit, denn da ist sozusagen ein Satz im Zentrum, oder ich kondensiere das auf einen Satz, nämlich beseitige die Störungen, die dich davon abhalten, deine Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Also das ist eigentlich eine Achtsamkeit, der dritte Typ der Selbstoptimierung, würde ich sagen.
Bleiben wir mal bei diesem zweiten Achtsamkeitstyp, die interessiert sorgende Achtsamkeit. Die scheint mir doch jene zu sein, die so momentan als wabernde Mentalität so bestimmte Gesellschaftsschichten durchzieht. Also achte auf dich selbst, auf deinen Körper, auf deinen Geist und damit achtest du auch auf deine Umwelt, machst das Leben besser und weißt den harten kapitalistischen Sozialdarwinismus in die Schranken. Da sagt man doch instinktiv, ja, jawohl, aber Sie, Herr Schmidt, rufen da entschieden, nein Leute, passt auf, das ist falsch gedacht. Warum denn?
Ja, also ich würde zunächst sagen, dass da natürlich etwas dran ist, sozusagen eine entzauberte Welt oder sozusagen einen sehr rigiden Umgang mit sich selbst, dass man das kritisieren kann. Und ich will sozusagen diesen Aspekt auch gar nicht so problematisieren, sondern denke, da ist durchaus was dran an einem behutsamen Umgang mit sich und seiner Umwelt. Was ich sozusagen da sehr kritisch dran sehe, ist, dass diese Achtsamkeit sehr viele verschiedene kulturkritische, gesellschaftskritische Töne aufweist und das in den Büchern, die ich zumindest analysiert habe, sehr stark nach vorne stellen, also dass die Welt in einer Krise ist. Und dann wird aber interessanterweise in einem nächsten Schritt immer sozusagen die Ursache des Leidens, also auch des gesellschaftlichen Leidens, an das Subjekt oder an das Individuum zurückgebunden. Das nennt sich die Mind Doctrine, die Lehre vom Geiste, die sozusagen besagt, dass Leid und das Glück immer eine Ursache hat, nämlich das ist der menschliche Geist. Und diese Bewegung hin sozusagen, zwar die gesellschaftlichen Probleme zu sehen, aber dann sozusagen immer an das Individuum zurückzubinden und dann zu sagen, na, dann gibt's nur eine Lösung, du musst eben meditieren und das kann eben heißen eine halbe Stunde pro Tag oder wie im Retreat mal 14 Tage, 16 oder 20 Stunden am Tag. Das halte ich für eine sehr problematische Bewegung, weil sie die Gesellschaft zwar sieht, aber dann in der ganzen Ideologie oder Theorie eigentlich immer nur eine einzelne Person sichtbar macht, die sozusagen dann arbeiten kann. Und da gibt es dann ganz verschiedene Abwege, würde ich sagen, auf die man sich begibt. Einer davon ist zum Beispiel, dass die Welt gar nicht mehr als politisch gestaltbar erscheint, sondern wenn ich immer nur mich sozusagen adressieren kann als Problem, dann kann ich gar nicht sehen, dass viele Ursachen wie was Arbeitsbedingungen und so weiter natürlich politisch gestaltet sind. Es stellt sich dann die große Frage, warum eigentlich das nicht adressiert wird. Und das würde ich sozusagen als ideologischen Individualismus bezeichnen, den ich kritisiere.
Ich meine, es ist auch interessant, wie das in die Sprache eingeflossen ist. Also den Spruch im Bus habe ich schon zitiert. Also man hört ja immer sozusagen jetzt immer so, es geht immer um Gefühle, ne? Was macht das mit Ihnen? So dieser Satz, den hört man jetzt in jeder Talkshow. Das gab es vor 5, 6 Jahren, glaube ich, noch gar nicht, die Formulierung. Und alles ist immer emotional. Ja, gestern sah ich eine Kochshow, wirklich, da sprach ein Spitzenkoch vom emotionalen Brokkoli. Ja, ist das eine Mode, Herr Schmidt? Wird das verschwinden irgendwann wieder oder wird das wirklich jetzt sozusagen unser Mindset?
Also ich denke, dass auf jeden Fall ist es in einer gewissen Form eine Mode. Also es wird auch wieder verschwinden, wie sich immer gesellschaftliche Muster sozusagen verändern. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ich glaube nur, und das probiere ich auch in meinem Buch herauszuarbeiten, dass sozusagen auch wenn ich sagen würde, dass das vielleicht ganz gut ist, dass man mehr sozusagen die Gefühle betont, dass das sozusagen sich entgrenzt hat sozusagen. Und ich würde sagen, dass eben gerade, das ist auch das Problem in der Achtsamkeit, dass sozusagen eigentlich diese Form der Feinjustierung oder des immer weiteren Nachforschens, des immer genaueren Schauens und Artikulieren der Feinstunterschiede des Gefühls und so weiter, dass das eigentlich nicht in der Öffentlichkeit sozusagen so wichtig ist, sondern in der Öffentlichkeit sollte eigentlich es darum gehen, was uns alle angeht und damit also nicht nur was mich und dich und so weiter, also nur die unmittelbare Umgebung angeht, sondern auch was die Menschen angeht, die ich nicht kenne. Und da muss ich dann notwendigerweise abstrahieren und da hilft es dann nicht, so würde ich sagen, und das probiere ich in dem Buch herauszuarbeiten, dann hilft es eben nicht, wenn man nur auf der Ebene stehen bleibt, wo man sich um sich selbst sozusagen dreht und sich artikuliert.
Ihr Buch hat aber auch einen Untertitel, Herr Schmidt. Warum es so schwer ist, in unserer Gesellschaft ein gutes Leben zu führen. Und am Ende biegen Sie wieder ein, wie eine gute Achtsamkeit dabei helfen kann. Wie denn?
Also das Wichtigste ist, würde ich sagen, dass die Achtsamkeit sich seiner eigenen Grenzen bewusst ist. Also so sehr sozusagen das im individuellen Leben vielleicht helfen kann und ich das, so schreibe ich es auch im Buch, einem Freund empfehlen könnte, wenn er irgendwie überfordert ist, so sehr würde ich sagen, muss ich die Achtsamkeit hüten, eben sich als gesellschaftlich relevante Praxis oder so darzustellen. Das heißt, ich würde sagen, die Selbstbegrenzung ist ganz wichtig, nämlich dass sie eine private Praxis ist und der sozusagen man sich mit sich selbst und vielleicht mit seinen unmittelbaren Menschen beschäftigt, aber es ist keineswegs ein Vokabular, was geeignet ist, gesellschaftliche Probleme zu adressieren adäquat. Und deshalb bräuchte es sozusagen neben der individuellen Praxis oder Sensibilisierung eben auch eine politische Sensibilisierung, die dann eben auch auf die Achtsamkeit angewendet werden könnte, um eben genau zu sehen, wie problematisch diese Abwege sind. Gleichwohl, das mache ich auch zum Beispiel, die Form der Selbstdistanz, die man in der Achtsamkeit übt, also ne, zumindest ist das bei allen ein kleiner Aspekt oder ein größerer Aspekt der Praxis, hat durchaus auch einen, würde ich sagen, politischen Wert, nämlich, dass man da ja natürlich übt, wenn man es nur dabei belässt auf diese Form der Selbstdistanzierung, dass man seine eigenen Positionen und seine eigene Meinung sozusagen nicht immer für voll nimmt und auch mal seine eigenen Standpunkte verändert. Wenn man sozusagen das bis dahin geht, dann würde ich sagen, hat das einen großen Wert. Man darf natürlich dann nicht den Schritt weitergehen, der Achtsamkeitsbewegung häufig gemacht wird, eben zu sagen, okay, du distanzierst dich von dir selbst, um das wahre Ich zu finden und dann sucht man eben die ganze Zeit weiter in sich selbst, um das Wahre zu finden. Sondern ich würde sagen, das wahre und das richtig gute Leben findet man immer dann nur im Austausch, im gesellschaftlichen Austausch.
Dankeschön, Herr Schmidt, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und das Buch von Jakob Schmidt, Viel Lärm um Achtsamkeit oder Warum es so schwer ist, in unserer Gesellschaft ein gutes Leben zu führen. Es ist im Kösel Verlag erschienen, 224 Seiten, kostet 20 €.